Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal hier im Gottesdienstraum und an den Bildschirmen im Internet. Ich habe mir gerade so gedacht, wie herrlich hat es Gott eingerichtet. Gott, der Allmächtige, ist unser Vater. Jesus sagt, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Gott ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. Und Jesus Christus ist unser Herr. Er ist für alles zuständig, was unseren Dienst im Alltag, auch unser Leben und so weiter betrifft. Er ist unser Herr und Gottes Geist hilft uns, mit dem Vater und dem Herrn und untereinander verbunden zu sein. So herrlich. Amen. Amen. Bevor wir starten heute in diese so wichtige Botschaft, wir führen quasi die Botschaft des Glaubens fort. Bevor wir aber einsteigen, natürlich wieder zuvor, frisches Wasser zur Erfrischung für diese Botschaft. Ich lese im ersten Brief des Apostel Petrus eine herrliche Passage ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist dein Vater, mein Vater und der Vater von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist unser aller Vater, wir sind alle seine Kinder. Du bist mein Sohn, sagt er, heute habe ich dich gezeugt über Jesus. Und alles dient dem Vater und letztlich verherrlicht alles den Vater. Gepriesen sei der Gott, sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren, aus Gott geboren. Und haben jetzt eine sichere Hoffnung aus Glauben. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe. Die Aussicht, die Hoffnung. Wir haben es heute noch nicht. Aber die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und für mich auch. Und wird euch und mich, die wir glauben, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Was ist der Tag der Rettung? Sehr gute Frage. Sind wir denn nicht gerettet? Sehr gute Frage. Werden wir gleich beantworten. Bis der Tag der Rettung anbricht. Was meint er? Wir sind doch errettet. Interessant. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. So, wir haben das eingeteilt und Geschwister, wir versprechen euch heute, wir disziplinieren uns bis auf die Knochen. Wir werden schauen, dass wir in 40 Minuten fertig sind mit der Botschaft, um niemanden zu überfordern. Hey! Lach doch, freu dich doch. Leg alles ab, was irgendwie dich belastet. Alle Gedanken, die keine Gedanken des Friedens sind. Leg alles ab. Leg alles in die Hände unseres Gottes, unseres Herrn, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden reden über die Kraft zur Errettung. Woher kommt diese Kraft der Errettung? Wir werden reden über Vergebung, über Freiheit oder Befreiung, über Heiligung und Herrlichkeit. Freu dich auf eine wunderbare Botschaft von Gott für heute. Schau mal, Kinder, und jetzt Vergebung als Voraussetzung, Vergebung. Ja, auch Kinder brauchen Vergebung. Warum? Weil Kinder als Sünder geboren werden, in der Sündennatur. Weil wir alle von Adam abstammen, der die Sünde in diese Welt gebracht hat. Der Teufel durch Adam. Vergebung, die unterste Stufe, uns ist vergeben. Und so können wir vergeben. Das nächste ist Freiheit. Wir kommen in die Freiheit der Kinder Gottes hinein. Was bedeutet das? Wir werden gleich feststellen. Dann beginnt der Prozess der Heiligung. Wir werden in unserem inneren Menschen Jesus Christus immer ähnlicher. Der Heilige Geist bringt in uns die Frucht des Geistes hervor. Was ist die Frucht des Geistes? Christus immer ähnlicher zu werden, mehr und mehr sein Wesen, seinen Charakter anzunehmen. Und schließlich kommt die Herrlichkeit. Was ist die Herrlichkeit? Das ist die äußere Verherrlichung. Die äußere Verherrlichung jetzt in der Herrlichkeit, an dem Punkt der Verherrlichung, bekommen wir auch nach außen die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, die wir jetzt in unserem Wesen, in unserem Charakter, in unserem Herzen schon annehmen dürfen. Da sagt uns nachher gleich der Adnan was darüber. Aber Vergebung durch das Blut Jesu Christi, Befreiung oder Freiheit durch das Kreuz, Heiligung, indem wir Jesus nacheifern in der Kraft des Heiligen Geistes, uns aus seinem Wort erneuern lassen und schließlich die Verherrlichung, die Kraft zur Errettung. Woher kommt diese Kraft zur Errettung? Wir können uns nicht selber am Schopf packen, gell? Wir wissen das alles. Wir brauchen eine Kraft von außen. Das ist die Auferstehungskraft Gottes. In dieser Auferstehungskraft hat er Jesus Christus von den Toten auferweckt und hat ihm die Bande des Todes zerreißen lassen. Und jetzt lebt er für immer und wir mit ihm. Woher kommt die Kraft zur Errettung oder zum Heil? Die Schrift meint sowohl Errettung als auch Heil. Das ist ein Synonym in der Heiligen Schrift, Errettung und Heil. Und wenn wir Römer 1,16 anschauen, dann schreibt der Apostel Paulus hier: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil. Ah, da schau her, da kommt die Kraft her, aus dem Evangelium, aus dem Wort Gottes. Es ist die Kraft, es ist lebendig und kräftig und es schneidet. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, die Kraft zur Errettung, die Kraft zum Heil ist im Wort Gottes. Jedem Glaubenden, nicht allen Menschen, das ist eine Lüge, diese Universalversöhnung, das ist eine Lüge. Jedem Glaubenden, das kommt immer wieder, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen, damit die Juden, die ursprünglich als auserwähltes Volk Gottes galten, sich ja nichts einbilden. Auch alle Nationen, mit Griechen sind alle Nationen gemeint, als auch dem Griechen. Sozusagen bist du ein Grieche. Ein Grieche. Ein Grieche bist du. Gewesen. Gewesen. Und wenn wir jetzt ganz kurz nur die hebräischen und griechischen Worte für Heil uns kurz anschauen, dann enthalten diese Begriffe den Gedanken der Befreiung, der Sicherheit, der Bewahrung, der Heilung. Ja, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Ja, muss ich jetzt keine Krankheit mehr erleiden. Hab noch ganz bisschen Geduld. Wir kommen gleich. Das ist eine ganz wichtige Frage. Heilung ist involviert in diesem Begriff Heil, Errettung. Aber wie gehen wir damit um? Heil, Heilung, Gesundheit. Heil ist das große, alles einschließende Wort des Evangeliums. Adam, der erste Mensch mit Eva, sie haben gesündigt. Gott hat diese Welt verflucht. Wir stehen alle unter einem Fluch. Das ganze Universum steht unter einem Fluch. Du und ich ohne Christus stehen unter einem Fluch. Die ganze Welt ist verflucht von Gott, vom lieben Gott. Ja, vom lieben Gott. Warum? Weil Gott ein gerechter Gott ist. Und wenn er als gerechter Gott wirklich auftreten will und wird, dann muss er die Sünde verurteilen. Und der Fluch lastet auf diesem ganzen Universum, auf allen Menschen, die nicht diese Vergebung und Befreiung angenommen haben. Die ganze Schöpfung seufzt mit uns, von diesem Fluch befreit zu werden. Heil ist das große, alles einschließende Wort des Evangeliums. Es umfasst alle erlösenden Akte und Prozesse. Vergebung ist ein punktueller Akt. Und Befreiung ist ein Prozess. Und Heiligung, das ist ein Prozess. Wir wachsen in der Gnade. Wir wachsen nicht in Gnade, wir wachsen in der Gnade. In der Gnade wachsen wir. Die Gnade wird nicht größer, die ist ein für alle Mal da. Aber in dieser Gnade können wir wachsen, wenn wir gehorsam sind. Rechtfertigung, Erlösung, Gnade, Versöhnung, Zurechnung. Die Herrlichkeit Christi, die Gerechtigkeit Christi, Gottes in Christus Jesus wird uns zugerechnet. Vergebung, Heiligung und Verherrlichung. Wie schön, Geschwister. Heil oder Errettung wird in der Heiligen Schrift in drei Zeitformen beschrieben. In drei Zeitformen. Erste Zeitform, der Gläubige ist errettet worden von der Schuld und der Strafe der Sünde. Wir sind errettet. Christus ist uns zur Gerechtigkeit gemacht. Wer an dieses Opfer Gottes glaubt in Christus Jesus, der ist gerechtfertigt in Christus. In ihm sind wir gerechtfertigt. Nicht, weil wir so gut sind, sondern in ihm, weil wir zum Christus gehören. Weil Gott uns, die wir ihm gehören, uns dem Christus als Glieder gegeben hat. Wir gehören Gott. Und Jesus betet im Johannes 17, Vater, sie waren dein, mir hast du sie gegeben. Als Glieder am Leib Christi, als Braut. Aber alle zusammen gehören wir dem Vater. Wir gehören dem Vater. Er hat uns für Gott erkauft, nicht für sich. Er hat uns für Gott erkauft, nicht für sich. Wir gehören dem Vater. Der Christus gehört dem Vater. Und der Christus besteht aus dir und mir als Glieder und aus dem Herrn Jesus als Haupt. Und wir alle gehören dem Vater. Der Gläubige ist errettet worden. Erste Zeitform, es ist erledigt. Wenn du glaubst, bist du gerettet. 2. Timotheus 1, 9. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. 1. Johannes 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, er hat uns herausgerufen aus der Finsternis. Jetzt leben wir im Licht, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und Geschwister, das ist jetzt so wichtig. Unsere Sünden sind abgewaschen durch das Blut Jesu Christi. Uns ist vergeben. Aber damit ist es nicht zu Ende. Dort beginnt es erst. Warum? Weil wir sind immer noch in unserer alten Sündennatur. Die Vergebung ist die Voraussetzung für Folgendes. Für die nächste Zeitform der Errettung. Die zweite Zeitform. Der Gläubige ist in der Freiheit eines neuen Lebens und wird beständig errettet von der Gewohnheit und der Herrschaft der Sünde. Jetzt ist es so, wir sind gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Unsere Schuld ist uns vergeben, unsere Sünden sind uns vergeben, aber wir haben die alte Natur noch. Und jetzt passiert Folgendes, dass wir unsere alte Natur, die wir in Adam geerbt haben bei unserer Geburt, die bringen wir mit Christus ans Kreuz. Und jetzt stirbt diese alte Sündennatur und Gott gibt uns aufgrund dieses Kreuzestodes eine Auferstehung in Christus Jesus. Und jetzt leben wir aus der Auferstehungskraft Gottes, aus dem Evangelium, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Römer 6, 6. Schau mal her, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch, die alte Sündennatur, mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Gleichsam, wenn wir im Glauben unser altes Wesen ans Kreuz bringen und mit Christus dieses alte Leben in den Tod geben, im Glauben, dann leben wir aus einem neuen göttlichen Leben, aus der Kraft des Wortes Gottes und durch die durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und aus seiner Kraft heraus. Der Heilige Geist und das Wort wirken zusammen. Der Geist Gottes schließt uns das Wort Gottes auf und lässt es zur Wirksamkeit werden. Ich habe da folgendes Bild. Du hast eine Gewehrmunition und du schmeißt es auf den Gunti. Und er sagt, hey, ja. Oder du nimmst diese Gewehrmunition und steckst es in das Gewehr und drückst ab. Dann hat es durchschlagende Wirkung. Und dieses Pulver sozusagen, diese durchschlagende Wirkung des Wortes Gottes, das erzeugt der Geist Gottes, der Heilige Geist ist diese Kraft, damit das Wort Gottes durchschlagend wirkt. Das Wort Gottes ist für jemanden, der den Geist Gottes nicht hat, toter Buchstabe. Ist wie ein Roman, das liest und vergisst wieder. Aber er ist Geist und Leben, wenn der Heilige Geist es lebendig macht in uns. Verstehen wir? Wir brauchen den Geist Gottes. Und wer den Geist Gottes hat, der vernimmt nichts von Gott. Es ist ihm eine Torheit. 2. Timotheus 1,10. Jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, wie durch das Evangelium. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Er hat den Teufel besiegt und hat den Tod überwunden. Und er hat ewiges, unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Und in Christus Jesus teilt uns der Vater dieses Leben zu. Jeder, der in Christus ist, der im Leib Christi ist, durch den Heiligen Geist hineingetauft, der hat vom Vater dieses neue Leben aus Gott. Aus Gott. Und so wie der Vater sagt über Jesus, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, als er Mensch wurde. Durch seinen Geist hat er ihn gezeugt in der Maria und dann ist er Mensch geworden. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie? Durch seinen Heiligen Geist hat er ihn gezeugt. Galater 2,19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was heißt, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben? Weil Christus Jesus der Einzige war, der Gottes Gesetz erfüllt hat und stellvertretend den Tod gestorben ist, den das Gesetz für die Sünde fordert. Christus hat alle Sünden auf sich genommen und das Gesetz Gottes hat ihn verurteilt. Und er hat diesen Tod auf sich genommen, ist diesen Tod stellvertretend gestorben, weil wenn Gott uns sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Wenn Gott sagt zu Adam und Eva, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr ganz bestimmt des Todes sterben. Werdet ihr des Todes sterben. Und Gott würde die Konsequenzen nicht folgen lassen, wäre er ein Lügner und b, nicht konsequent. Gott musste sich an sein Wort halten. Gott und sein Wort sind eins. Gott ist das Wort und das Wort ist Gott. Und Gott hat diesen Tod fordern müssen für die Sünde, weil sonst wäre er kein gerechter Gott. Aber diesen Tod ist Christus gestorben. Diesen Tod ist Christus gestorben, damit du und ich diesen Tod nicht sterben müssen. Warum? Weil wir im Glauben dieses stellvertretende Werk angenommen haben. Und deswegen heißt es, ich bin durchs Gesetz, weil das Gesetz den Christus verurteilt hat, dem Gesetz gestorben, weil wir mit Christus gestorben sind, damit ich Gott lebe, nicht damit ich jetzt besser lebe. Ja, wir müssen den Menschen sagen, dass sie mit Christus ein bisschen besser leben als sie ohne Christus. Nein, du lebst überhaupt nicht mehr, du hast dein Leben ans Kreuz gebracht, damit ich Gott lebe. Wir können es nicht oft genug sagen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was bedeutet das deiner Meinung nach? Ja, Gott möchte mein Leben segnen. Nein, dein Leben ist mit Christus am Kreuz ausgehaucht. Die alte Sündennatur, ja, ist ausgehaucht. Aus der Raupe, die auf dem Bauch gekrochen ist und Schmutz vom Mund hatte, ist durch die Metamorphose ein herrlicher Schmetterling geworden. Schmetterling. Lydia, Schmetterling, verstehst du? Schmetterling, wie sagt man auf Spanisch? Mariposa. Maribossa. Herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Gott hat uns neues Leben gegeben, aber die Raupe musste sterben. Und jetzt die dritte Zeitform. Der Gläubige wird errettet. Ich konnte das mit dem Schwein nicht bringen, weil die Francesca hinten zuhört. Übrigens, ich habe noch nie so große Schweine gesehen wie auf Mallorca, diese, wo der spanische Schinken gemacht wird. Das waren riesen Tiere. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Auf Mallorca haben die Schweine, die sind dreimal so groß wie unsere. Drum ich sag's jetzt nicht. Okay. Der Gläubige, das ist die dritte Zeitform des Heils, der Errettung. Der Gläubige wird errettet werden bei dem Wiederkommen des Herrn von allen körperlichen Schwachheiten. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Das meint er. Jetzt noch nicht. Wir sind jetzt in einem verfluchten, von Gott verfluchten Leib. In diesem Leib wohnt die Sünde. Dieser Leib ist dem Tode ausgeliefert. Und dieser Leib wird Krankheiten haben, wird jeden Tag mehr sterben. Ja, ich sage es hin und wieder mal, manche möchten kerngesund in den Sarg sinken. Kerngesund, immer geheilt von allem. Keine Schweißfüße, kein Haarausfall, kein Mundgeruch, keine Brille, gar nichts. Kerngesund oder noch besser gleich in den Himmel auffahren. Der Gläubige wird errettet werden bei dem Wiederkommen des Herrn von allen körperlichen Schwachheiten. Dann werden wir den Auferstehungsleib Jesu Christi haben, die das Resultat der Sünde ist und von Gottes Fluch auf der sündigen Welt. Das sagt die Schrift. Was wir denken, ist unerheblich. Das sagt die Schrift. Das ist die Wahrheit. Wird in ein völliges Gleichsein mit Christus gebracht und seiner Herrlichkeit teilhaftig werden. Jetzt in diesem sterblichen Leib hat uns Gott durch den Heiligungsprozess dem Charakter Jesu Christi immer ähnlicher gemacht. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo er uns seinen verherrlichten Leib gibt, seinen ewigen Leib gibt. Und jetzt wird es nach außen sichtbar. Darum sagt der Johannes im ersten Brief, jetzt wird es für alle sichtbar. Jetzt sehen die Menschen noch nicht, nur an unserem Charakter, an unseren Handlungen, an unseren Reden, an unserem Tun. Da sehen sie schon, hoffentlich, den Charakter Christi. Aber wir haben den gleichen vergänglichen Leib wie jeder Ungläubige. Den gleichen. Der Leib, von diesem Leib werden wir erst erlöst bei der Entrückung. Sei es, dass wir auferstehen bei der Entrückung oder sei es, dass wir verwandelt werden, weil wir leben, wenn der Herr kommt. Okay? Errettung geschieht aus Gnaden durch Glauben. Sie ist eine freie Gabe Gottes, die ohne alle Werke gegeben wird. Es ist eine freie Gnadengabe Gottes. Und du kannst es nicht wegdiskutieren, auch wenn du ein Gegner dieser Vorherbestimmung, der Prädestination bist, du kannst es nicht wegdiskutieren, von vorne bis hinten, sagt die Schrift, dass wir von Gott auserwählt sind. Sagt die Schrift, dass wir von ihm die Gnade des rettenden Glaubens empfangen haben. Von vorne bis hinten. Die göttliche Ordnung ist zuerst Errettung, dann Werke. Weil wenn wir Jakobus lesen und den Paulus lesen oder den Petrus lesen, dann könnten wir einen Widerspruch vermuten? Nein, was der Jakobus meint in seinem Brief ist ganz eindeutig. Aus Werken sind wir nicht gerecht gemacht, sondern aus Glauben. Aber der Glaube, wenn er dann anschließend nicht Werke hat, ist ein toter Glaube. Weil der Teufel glaubt auch und ist ungehorsam, rebellisch sogar. Der Glaube ohne Werke ist tot. Und da schließt sich dann der Kreis zwischen Jakobus und Paulus und Petrus und Johannes. Zuerst Errettung, dann Werke. Epheser 2, 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, und jetzt kommt's, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Keiner kann sich diese Gnade verdienen. Gnade ist unverdient. Wir kommen zur Vergebung. Durch das Blut Jesu Christi, das der Herr stellvertretend für uns vergossen hat, sind uns unsere Sünden vergeben. Epheser 1,7: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. In Christus haben wir Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Nur durch den Glauben können wir die Vergebung erreichen. Vergebung ist ein punktuelles Ereignis. In dem Moment, wo Gott uns den errettenden Glauben schenkt und wir zum Herrn Jesus sagen, Herr, und ihm unser Leben übergeben, in dem Moment ist Vergebung passiert. Das ist kein Prozess, aber kommt gleich noch was. Römer 3,25, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Die Sühne, die der gerechte Gott fordern muss für die Sünde. Und die ist durch das Blut Christi geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Durch den Glauben, nur durch den Glauben. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hat, als er die bis dahin begangene Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Er hat nur das Gesetz gegeben im Alten Bund, damit die Menschen erkennen, wie weit sie von der Norm Gottes, von der Gerechtigkeit Gottes entfernt sind. Freiheit. Das Kreuz ist unsere Kraft zur Freiheit von unserer Sündennatur. 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Warum ist das Kreuz die Kraft zu unserer Freiheit? Haben wir schon erklärt. Weil nur das Kreuz, ja, der Tod unserer alten, sündigen Natur, den wir gleichsam mit Christus sterben, zur Auferstehung aus den Toten führt. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Für Christus nicht und für dich und für mich nicht. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Und ohne Auferstehung altes, sündige Leben auf ewig verdammt, unter dem Fluch Gottes.
Freiheit.
Freiheit. Freiheit, bist du schon? Freiheit? Freiheit? Nein. Du bist Heiligung und Herrlichkeit. Warum ist das Kreuz die Kraft zu unserer Freiheit? Weil nur das Kreuz, ja, der Tod unserer alten, sündigen Natur, den wir gleichsam mit Christus sterben, zur Auferstehung aus den Toten führt. Wenn wir uns im Glauben dafür halten, dass wir mit Christus gekreuzigt, gestorben und auch mit ihm auferstanden sind, dann leben wir aus der Kraft Gottes. Wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern unter der Gnade aus Glauben. Und jetzt übergebe ich trotzdem an dich, Adnan.
Ja, ihr Lieben, wir haben das Thema heute, das Ziel unseres Glaubens. Wir haben das Wort der Woche gehabt, Leben aus Glauben an das Wort Gottes. Jetzt könnt ihr mal fragen, ja, wir sind doch alle gläubig. Was erzählen wir andauernd über Glauben? Wir sind doch gläubig. Ja, das Problem ist, dass die ganze Welt gläubig ist. Alle Menschen glauben. Jeder glaubt an was anderes. Deshalb müssen wir immer wieder über das Thema Glauben reden. Da passiert sehr schnell, dass wir selbst, die wir den wahren Glauben haben, wir haben letzte Woche über den wahren Glauben, über den Unglauben oder falschen Glauben gesprochen. Aber wir selbst, die den wahren Glauben haben, laufen Gefahr, wenn wir nicht immer wieder daran denken, woran wir glauben, dass wir nur an den Glauben glauben und uns betäuben lassen, dass wir gläubig sind und das reicht. Und da vergessen wir, dass wir jeden Tag uns verleugnen müssen und Jesus nachfolgen. Und wenn wir vergessen, uns zu verleugnen, dann haben wir verloren. Und wenn wir aber uns verleugnen, ja, wer sind wir denn? Ja, ohne irgendwas geht's nicht. Ah ja, mein Wille soll nicht geschehen, sondern dein Wille. Also ich muss seinen Willen immer haben. Ich kann nicht als nichts durch den Tag gehen. Ich muss irgendwie jemanden präsentieren, entweder mich selbst, meinen Willen oder den Willen des Vaters. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder verstehen, was bedeutet aus Glauben leben oder leben aus Glauben. Woran glauben wir? Wir haben heute das inspirierte Wort zum Sonntag bekommen aus Johannes 3, wo der Herr dem Nikodemus sagt, keiner wird in das Reich Gottes kommen, es sei denn, ist vom Neuen geboren. Wir haben gehört, neu geboren durch Geist, durch Wasser, durch das Wort, das Wasserbad des Wortes, durch den Heiligen Geist. Jetzt bist du neu geboren, jetzt bist du ein Kind Gottes, jetzt hast du den Geist Gottes in dir. Jetzt sind deine Sünden vergeben. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Die Sünden sind vergeben. Was bedeutet das? Du bist jetzt rein und gerecht vor Gott. Rein und gerecht. Das reicht aber nicht. Du musst aus der Herrschaft der Sünde herauskommen. Gott holt dich aus der Herrschaft, aus der Sklaverei der Sünde heraus. Sonst wirst du nochmal in der Sünde bleiben. Er hat dich reingewaschen, nach 5 Minuten bist du genauso dreckig. Befleckt mit der Sünde. Deshalb brauchen wir diese Freiheit aus der Herrschaft, aus der Sklaverei der Sünde. Das geht noch weiter, dass wir aus der Sklaverei der Sünde herausgeholt werden, befreit werden, in die Sklaverei der Gerechtigkeit hineinkommen, weil wir gerecht sind und unsere neue Natur nach Gerechtigkeit lechzt. Obwohl das Fleisch immer noch uns in die Sünde hineinziehen möchte. Römer 6,14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Wenn wir unserem Fleisch gehorchen, dann sind wir Sklaven der Sünde, Sklaven unseres Fleisches. Wenn wir der Gerechtigkeit gehorchen, dann sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und wir haben diesen Kampf laufend, solange wir in dieser Hülle, in diesem Fleisch noch verhaftet sind, dass wir uns immer wieder entscheiden, jeden Tag neu. Allein zu sagen, ich bin gläubig, aber ich habe heute bei der Begrüßung die Bibelstelle aus Römer 2 zitiert, macht euch der Welt nicht gleich. Nur mit den Lippen zu bekennen, wir sind gläubig, wir glauben an Gott sogar, aber dann uns nicht verwandeln zu lassen in Gottes Bild, bleiben nur Lippenbekenntnisse. Frei, um für Gott zu leben. Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Gott, der Vater und unser Herr Jesus Christus haben uns nie Sklaven genannt. Aber der Apostel Paulus erklärt uns, dass wenn wir unserem Herrn und unserem Vater gehorchen, dann sind wir ihre Sklaven. Damit wir nicht überlegen, ja, ich könnte jetzt, wenn ich möchte, Gott was Gutes tun. Ich möchte Gott was Gutes tun. Haben wir uns gestern kurz unterhalten, das hören wir sehr oft. Ich möchte was Gutes tun. Der Sklave hat nicht die Wahl, Gutes zu tun. Er muss das Gute tun. Deshalb möchten die Apostel des Herrn Jesus Christus uns beibringen, dass wir die Sklaven der Gerechtigkeit sind, die Sklaven Christi sind. Knecht Jesu Christi nennt sich der Apostel, die Apostel alle, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn er wirklich unser Herr ist und wir unser Leben ihm ganz ausgeliefert haben, dann haben wir das ewige Leben in Christus Jesus. Der nächste Punkt ist die Heiligung. Also wir sind vom Neuen geboren, wir haben die Vergebung, wir sind rein und gerecht, stehen vor Gott, wir haben seine Natur, wir sind seine Kinder. Unbefleckte Kinder sieht er uns. Herrlicher Anblick. Gott freut sich, der Vater freut sich, wenn er seine Kinder so unbefleckt sieht. Er hat sie aus der Freiheit der Sünde herausgeholt, hat ihnen eine Natur gegeben, die nach der Gerechtigkeit trachtet, nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachtet. Und jetzt sagt er, jetzt seid ihr nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, also ihr lebt jetzt in der Heiligung. Und jetzt schauen wir uns, was die Heiligung ist. Reinhold hat vorhin gesagt, wenn wir immer in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Das geheiligte Leben, das uns in der Bergpredigt vorgestellt wird, ist eng mit dem Gesetz in dem höchsten geistlichen Sinn verbunden. Denn es wird als Vorbedingung des Segens bei den Seligpreisungen jener vollkommene Charakter verlangt, den nur die Gnade durch göttliche Kraft schaffen kann. Das war im Alten Testament unmöglich. Diese Heiligung können wir nun erreichen. Wie ist das Wesen unseres Herrn Jesus Christus gewesen? Zeigt uns der Apostel Paulus in Galater 5, 22 anhand von 9 Eigenschaften. Die Frucht des Geistes aber ist, und das sollen wir jeden Tag prüfen, haben wir diese Frucht in unserem Leben? Haben wir jetzt schlechte Frucht? Stopp! Wir haben am Mittwoch darüber gesprochen, dass wir immer uns prüfen sollen. Haben wir diese Frucht in uns? Wenn nicht, stopp, geh nicht weiter, es bringt dir nichts. Ja, ich will Frucht bringen, aber keine schlechte. Wenn du gute Frucht bringst, dann marschier weiter, dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber wenn du merkst, du bringst schlechte Frucht, dann machst du nie weiter. Je du weitergehst auf dem verkehrten Acker, umso mehr schlechte Frucht bringst, umso mehr du um Vergebung bitten musst, und da hast du alles vergeudet. Diese Zeit, dieses Leben, was Gott dir gegeben hat, um gute Frucht zu bringen, hast du vergeudet durch schlechte Frucht. Und wie schaut diese Frucht aus? Kennen wir. Liebe. Wenn wir einmal die Liebe in uns nicht spüren, das sollen wir uns jeden Tag prüfen. Laufend prüfen. Wenn der Herr sagt, jeden Tag mir nachfolgen, meint er nicht, ja einmal am Tag früh, sag mal hallo, ich folge dir nach und den Rest machen wir für uns. Laufend. Wenn die Liebe in uns nicht da ist, dürfen wir nichts mehr machen. Stoppen. Um Vergebung bitten. Freude, wenn sie wegbleibt, nichts mehr machen. Ja, wir müssen arbeiten, bringt nichts. Du machst deine Arbeit schlecht. Ja, meine Frau wartet, ich soll das und das machen, bringt auch nichts. Da kriegst du ein paar auf den Deckel, wenn du ihr gefolgt bist und die Arbeit gemacht hast. Das geht auch schief. Warum? Weil du ohne Freude, ohne Lust die Arbeit machst. Ob das im Garten ist oder beim Einkaufen oder beim Aufräumen oder egal was. Dein Chef, dein Mitarbeiter, egal. Bringt nichts. Wenn du das Wesen Gottes nicht in dir hast, es sei denn, ist dir wurscht, was du für Frucht bringst. Frieden. Langmut. Freundlichkeit. Natürlich müssen wir ständig prüfen. Wenn wir nichts prüfen, können wir auch keine Fehler finden. Wenn ich heute eine Arbeit habe, die ich prüfen soll, und ich prüfe sie nicht, dann kann ich keine Fehler finden. Jetzt kann ich sagen, ja, ist gut. Ja, hast du die Arbeit geprüft? Nein. Ja, wie kannst du gut sagen? Du musst prüfen. Wir müssen uns prüfen. Wenn wir uns selbst richten, muss uns der Herr nicht richten. Muss der Herr uns nicht züchtigen. Wenn wir durch die Gegend laufen, ohne Frieden, ohne Freude, ohne Langmut, ohne Freundlichkeit, ohne Enthaltsamkeit, ohne Sanftmut, ohne Treue, ohne Güte, dann wird der Herr uns züchtigen, weil er uns liebt. Und wenn er uns nicht züchtigt, dann werden wir mit der Welt gerichtet werden. Das wollen wir nicht. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Gehören wir dem Christus Jesus? Dann sind wir ausschließlich von dem Haupt gesteuert. Und das Haupt liefert uns nichts gegen den Willen des Vaters. Das Haupt möchte, dass alle Glieder an diesem Leib so ticken, wie das Haupt selbst sagt. In allem, sei denn, ist das Glied krank. Sagt dem Bein, geh nach rechts, das Bein bleibt stehen. Warum? Empfängt nichts mehr. Die Verbindungen sind gestört, die Nervenbahnen sind gestört. Da kommen die Informationen nicht mehr an. Krank. Vielleicht am Anfang schwach, später krank. Später tut. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Das ist Leben im Glauben. Das ist Leben aus Glauben. Lass uns nicht aber nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Ja, ich bin der Schönere, ich bin der Stärkere, ich bin der Bessere. Das sagt kein Glied dem anderen, sondern jedes Glied ist bemüht, dem anderen Glied zu helfen, zum Wohle des gesamten Leibes. In der Bergpredigt zeigt Christus die vollkommene Gerechtigkeit, die das Gesetz verlangt, und er zeigt damit, dass alle Menschen Sünder sind, die von Natur aus Sünder sind und dass deshalb eine Erlösung durch Werke des Gesetzes eine Unmöglichkeit ist. Der seligmachende Charakter und die Haltung, die von dem Herrn Jesus Christus in der Bergpredigt beschrieben wird, kann durch eigene Anstrengung nicht erreicht werden. Aber diese Art wird in dem Gläubigen durch das Werk des innewohnenden Heiligen Geistes gewirkt. Wir können uns selber aus eigener Kraft nicht korrigieren. Das schafft kein Mensch, Hass in Liebe zu verwandeln aus sich heraus. Aber der Geist Gottes, der in uns ist, bewirkt es, dass die Liebe uns überwältigt. Seine Liebe, die in unser Herzen ausgegossen ist, zur Entfaltung kommt. 1. Korinther 3,16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und zum Schluss die Herrlichkeit. Bevor ich die letzte Folie präsentiere, vorbringe, möchte ich zu dem Thema Heiligung was sagen. Die Heiligung ist die Herrlichkeit hier und heute. Wir haben hier diese Stelle doch auf der Folie, auf der letzten Folie drin. Wir werden in das Ebenbild unseres Herrn verwandelt. Wir haben hier zwei Bibelstellen. Die erste ist die Herrlichkeit, aber von jetzt. Und die zweite Stelle ist die zukünftige Herrlichkeit. Die könnte man genauso unter Heiligung reinbringen. Die Herrlichkeit. Was schreibt der Apostel Paulus in 2. Korinther 3,18? Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Jetzt müssen wir überlegen, was heißt das? Das ist nicht Zukünftiges, gell? Das ist jetzt. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das ist im alten Bund, haben sie die Stimme des Herrn gehört, und heute haben wir das vollkommene Wort Gottes. Und da haben wir diese Decke nicht mehr, die uns von Gott trennt. Jeder von uns hat durch den Geist Gottes die Möglichkeit, das vollkommene Wort Gottes zu sehen, zu lesen, und das ist Gott selbst in seinem Wort offenbart. Also durch die Gemeinschaft mit dem Wort und im Wort werden wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und werden so verwandelt in das Ebenbild oder in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, von Tag zu Tag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit werden wir verwandelt. Warum? Weil wir unserem Herrn immer ähnlicher werden. Das ist die Herrlichkeit für jetzt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Gesicht. Das ist jetzt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und dann kommt die zukünftige Herrlichkeit, die wir auch erlangen werden, die uns, wie wir am Anfang von Reinhold gehört haben, das vollkommene Heil darstellt. Wir haben jetzt die Vergebung, wir haben Gottes Geist in uns, die Herrlichkeit in uns wächst immer mehr und mehr. Unser Wesen, das heißt unsere Seele, unser Geist, geht von einer Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Und dann werden wir die zukünftige Herrlichkeit, das schreibt der Apostel Johannes, 1. Brief 3,2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden. Also das ist über die Zukunft. Es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jetzt ist unser Herr verherrlicht im Himmel, sitzt auf dem Thron Gottes, des Vaters. Und wir werden auch auf seinem Thron sitzen. Wir werden gleich sein wie er. Das haben wir noch nicht. Das ist die zukünftige Herrlichkeit. Und lass uns daran festhalten, woran wir glauben. Glaube allein bringt nichts. Wenn der Apostel Paulus sagt, aus Glauben seid ihr errettet, aber an was? Einer hat vor 2-3 Wochen irgendein Philosoph mal erzählt, in einem Interview, kein Mensch weiß was, alle Menschen glauben nur. Wir wissen gar nichts. Ob man das jetzt vertiefen oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber sehr viel Wahrheit ist schon drin, wenn nicht wirklich so ist. Alle diese Theorien, es wird nur geglaubt. Glaube allein bringt nichts. Glaube im Sinne der Schrift. Und nur zu sagen im Sinne der Schrift ja, bringt auch nichts. Weil wir fragen, was sagt die Schrift? Weiß ich nicht. Ja, wie kannst du sagen, du Törichter, ganz freundlich gesagt, dass du den Glauben gemäß der Schrift hast, wenn du die Schrift gar nicht kennst? Wie kannst du etwas glauben, wenn du es nicht kennst? Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir immer wieder die Gemeinschaft mit der Schrift haben. Dass wir wissen, wo kommen wir her? Was ist passiert? Wo stehen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir heute? Was machen wir in der nächsten Stunde? Und wo gehen wir hin? Das ist die Frage, die die Menschheit schon immer beschäftigt hat. Wo komme ich hier? Wo bin ich? Wo gehe ich hin? Frage nach dem Sinn des Lebens. Und die meisten Menschen wissen zumindest nicht, wo sie hingehen. Und wenn sie noch mehr drüber nachdenken, wissen sie gar nicht, warum sie da sind. Das sollten wir nicht, wenn wir wirklich den Glauben gemäß der Heiligen Schrift haben. Ich glaube, wir sind soweit. Dann darf ich mich hier. Ich beende die Botschaft. Grüße auch an alle, die zugeschaut haben oder auch später zuschauen, auch zuhören. Und ich wünsche Gottes Gnade, Frieden und dass die Frucht des Heiligen Geistes im Wesen eines jeden einzelnen Gläubigen sichtbar wird. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.